Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Das ist kein einfaches Thema, über das wir hier in den nächsten 2 Stunden sprechen wollen. Es soll nämlich um den Tod gehen. Aber naja gut, also zum Leben gehört nun mal der Tod und deshalb sollten wir uns auch Gedanken darüber machen. Zum Beispiel, wie wünsche ich mir, dass mein Leben zu Ende geht? Und ich frage Sie, sprechen Sie darüber mit Ihren Angehörigen, mit Ihren Freunden oder ja mit Nachbarn oder Altersgenossen? Haben Sie Vorsorge getroffen? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns davon hier in den nächsten 2 Stunden im Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur. Dazu gibt es ja unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 2254 2254. Und dann können Sie uns erzählen, wie Sie mit diesem Thema umgehen, mit dem eigenen Tod. Die meisten Menschen wollen ja überhaupt nicht darüber sprechen. Die meisten Menschen haben so eine Vorstellung, vielleicht sie wollen nicht leiden, nicht von Apparaten am Leben gehalten werden, am liebsten im Kreise von Vertrauten sterben. Gut, aber eine schwere Krankheit oder ein Unfall lassen das vielleicht auch ja in weitere Fernrück oder andere Situationen entstehen. Was dann? Hospiz? Palliativmedizin. Was meint man damit eigentlich ganz genau? All diese Fragen werden wir heute klären. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, oder Sie schicken uns eine E-Mail. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. 2020 entschied ja das Bundesverfassungsgericht, in Deutschland gilt selbstbestimmtes Sterben und dazu darf man auch die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Auch darüber wollen wir sprechen. 0800 2254 2254. Und ich bin verbunden mit Robert Rossbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Schönen guten Morgen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen.
Guten Morgen, Frau Heise.
Herr Rossbruch, ich setze jetzt mal voraus, dass Sie glauben, dass es wichtig ist, über den eigenen Tod zu sprechen. Warum?
Naja, über die Endlichkeit sich bewusst zu werden, bedeutet eigentlich auch, dass man in der Regel bewusster lebt. Also das sind meine Erfahrungswerte, wenn man sich mit dieser Thematik offen auseinandersetzt. Leider Gottes ist es in unserer Gesellschaft noch so, dass man diese Thematik, die eigene Endlichkeit, noch sehr stark verdrängt. Ich bin der Auffassung, dass man viel mehr und intensiver darüber diskutieren sollte, um sich, wie gesagt, dessen bewusst zu sein, wie schön dieses Leben ist und dass man dieses auch bewusster genießt.
Man hat ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man denkt, wenn man über den Tod spricht, dann rückt er näher, oder? Begegnet Ihnen das in Gesprächen über den Tod manchmal, diese Angst?
Eher weniger. Also ich würde sagen, dass natürlich eine gewisse Angst da ist, wenn man sich zunächst mal mit seiner Endlichkeit und mit dem Sterben auseinandersetzt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht in vielen, vielen Diskussionen, dass eigentlich nicht die Angst vor dem Tode das Entscheidende ist, sondern die Angst vor dem Sterben. Die Art und Weise, wie ich sterbe, davor ist haben viele Menschen Angst.
Und um diese Angst eben vielleicht einzudämmen, sollte man darüber reden. Dieser Meinung ist auch Alexandra Scherk, die uns jetzt auch zugeschaltet ist. Sie ist Palliativmedizinerin und Notärztin. Schönen guten Tag, Frau Scherk.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Wir haben gerade darüber gesprochen, warum es wichtig ist, über den Tod zu sprechen. Was würden Sie aus Ihrer, ja vor allem auch aus Ihrer Arbeitserfahrung sagen? Warum ist es wichtig, über den Tod zu sprechen?
Ja, also ich halte das für extrem wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das tatsächlich Ängste vor dem Tod und vor diesem Ungewissen, über das wir ja eigentlich alle nur mutmaßen können, dass solche Gespräche eben helfen, diese Ängste abzubauen.
Und das wollen wir heute in dieser Sendung auch tun, zusammen mit Robert Rossbruch und mit Alexandra Scherk, die zum Beispiel auch ihre Fragen beantworten, die sich vielleicht ergeben beim Thema selbstbestimmter Tod. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer für diese Sendung, oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Alexandra Scherk ist bei mir, Palliativmedizinerin und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Frau Scherk, Sie haben das Lebensende täglich vor Augen. Das Thema wegzuschieben. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich kann das natürlich nachvollziehen, weil ja die allermeisten Menschen eben am Leben hängen und nicht sterben wollen und sich dementsprechend natürlich auch ungern mit dem eigenen Sterben und vielleicht sogar noch etwas ungerner mit dem Sterben der Liebsten so drumherum beschäftigen.
Wie erleben Sie das bei sich auf der Station dann eben auch? Wer spricht das Sterben offen an? Also die Patienten und scheuen manchmal Ärztinnen und Schwestern, Pfleger davor zurück oder die Angehörigen? Wie was beobachten Sie?
Ja, also ich glaube, dass auf den meisten Palliativstationen da seitens des Teams ein sehr offener Umgang da ist. Das ist ja eben gerade ja das Gebiet der Palliativmedizin, auch diese Gespräche zu führen. Auf vielen anderen Stationen ist da von professioneller Seite meiner Erfahrung nach sehr viel mehr Zurückhaltung. Und dann wird es eben ganz schwierig, weil das häufig Themen sind, wo man den Betroffenen und auch den Angehörigen ein bisschen den Weg ebnen muss in dieses Gespräch. Also gerade wenn es um so Auseinandersetzungen mit Todeswünschen zum Beispiel geht, ist das was, wo wir die Erfahrung gemacht haben, das sollte man unbedingt offen ansprechen und ernst nehmen und da einfach die Tür zu einem Gespräch aufmachen, was dann oft als sehr entlastend empfunden wird.
Was genau ist eigentlich Palliativmedizin? Was verstehen wir darunter?
Palliativmedizin richtet sich an Menschen, die an einer schweren und letztlich lebenslimitierenden Erkrankung leiden. Und solche Erkrankungen sind ja eben häufig mit Symptomen verbunden. Und die Idee von Palliativmedizin ist nicht so sehr die Grunderkrankung zu behandeln, sondern eben genau diese Symptome zu lindern, mit dem Ziel, eine bessere Lebensqualität und eine Gestaltung des Lebens und letztlich auch des Lebensendes, des Sterbens zu ermöglichen.
Da werden dann aber durchaus viele Medikamente eingesetzt, die auf jeden Fall ja auch durchaus nicht lebensverlängernd sind, oder? In ihrer Fülle auch. Das wird einberechnet.
Also es werden in der Palliativmedizin auch Medikamente eingesetzt, aber ich glaube, der Hauptaspekt von Palliativmedizin sind nicht Medikamente. Es werden natürlich Medikamente zum Beispiel zur Linderung von Schmerzen oder von Luftnot eingesetzt. Es werden auch manchmal Medikamente zur Linderung von Angst eingesetzt. Aber die Symptome, von denen wir sprechen, sind ja nicht nur Symptome auf einer körperlichen Ebene, die man eben gut mit Medikamenten behandeln kann, sondern da braucht es einfach sehr viel mehr in einem multiprofessionellen Team, um auch so Symptome wie zum Beispiel existenzielle Ängste oder andere spirituelle Symptome oder eben auch die Belastung des Umfeldes, also die Einbeziehung der Angehörigen zu ermöglichen. Da sind Gespräche ganz wichtig und eben auch nicht eine primär ärztlich oder ärztlich-pflegerisch basierte Behandlung, sondern eben ein gut aufgestelltes, multiprofessionelles Team.
Robert Rosbruch ist ja auch für uns heute Experte. Er ist Jurist für Gesundheits- und Medizinrecht, Honorarprofessor im Saarland und Präsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Herr Rosbruch, erklären Sie doch mal bitte Gesellschaft für humanes Sterben. Stellen Sie uns die mal vor.
Die Gesellschaft für humanes Sterben besteht jetzt seit 1980, also seit über 43 Jahre. Die Gesellschaft hat derzeit 30.000 Mitglieder und hat sich zum Ziel gesetzt, das Selbstbestimmungsrecht gerade auch kranker und alter Menschen realisieren zu können hier in Deutschland und dieses Recht auch umsetzen zu können.
Das heißt, das Recht auch umsetzen zu können, wie gehen Sie da vor?
Ja, das bedeutet zum Beispiel, dass wir maßgeblich daran beteiligt waren, dass in Deutschland die Patientenverfügung eingeführt worden ist und rechtsverbindlich nun im Gesetz drin steht. Also das Recht der Patienten vorab selbstbestimmt zu entscheiden, ob sie im Zustand ihrer nicht mehr Einwilligungsfähigkeit später noch lebensverlängernde Maßnahmen möchten oder nicht. Also das war ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Und ein weiterer wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit besteht darin, Menschen die Möglichkeit zu geben, sicher und human aus dem Leben scheiden zu können, wohl überlegt und rational.
Das ist aber keine Sterbehilfeorganisation.
Nein, die DGS ist keine Sterbehilfeorganisation. Deswegen führen wir selbst auch keine Suizidbegleitung durch, sondern wir vermitteln lediglich die Suizidbegleitung an professionelle Teams, bestehend aus jeweils einem Juristen und einem Arzt.
Was für Menschen oder welche Menschen wenden sich an Sie, um beispielsweise sich über den assistierte Selbsttötung zu informieren?
Also zu informieren, das kann jeder. Wir haben eine Suizidpräventionsberatung besetzt mit zwei Psychologinnen. Und dort kann also jeder anrufen, nicht nur Mitglieder. Und bei diesem Suizidpräventionstelefon werden also Betroffene beraten, ob noch Alternativen bestehen zu einem Suizid. Zum Beispiel eben im Rahmen einer palliativen Versorgung oder möglicherweise im Rahmen ambulanter pflegerischer Möglichkeiten. Bei unseren Mitgliedern sieht das etwas anders aus. Also um schon Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für humane Sterben zu werden, kann man davon ausgehen, dass diese Menschen sich sehr intensiv mit ihrer Endlichkeit auseinandergesetzt haben schon. Wenn die also bei uns einen Antrag stellen auf Vermittlung einer Freitodbegleitung, dann haben die das in aller Regel sehr, sehr wohl schon sich überlegt und mit Freunden oder Verwandten diskutiert und sind dann letztendlich zu dieser Entscheidung gekommen.
Frau Scherk, wenn ein Patient zu Ihnen sagt, ich will nicht mehr leben, was machen Sie dann?
Dann versuche ich, die Gründe dafür zu verstehen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Also ich versuche, ein Gespräch darüber zu führen und wirklich zu verstehen, warum möchte dieser Mensch nicht mehr leben. Und das, was ich eben, und da, also wenn, da spreche ich jetzt für Menschen in einer Palliativsituation. Das sind eben die, mit denen ich da häufig zu solchen Themen im Gespräch bin. Dann erlebe ich häufig, dass die Gründe dafür einfach die Angst zum Beispiel vor einem qualvollen Tod sind, die Angst davor, ausgeliefert zu sein, medizinischen Maßnahmen ausgeliefert zu sein. Mhm. Und das sind ja alles Dinge, die man in so einem Gespräch wirklich thematisieren kann und an der Stelle eben ja auch Alternativen aufzeigen kann, wie es vielleicht doch möglich ist, beispielsweise Symptome adäquat zu lindern oder dafür zu sorgen, dass man nicht einer Übertherapie am Lebensende ausgeliefert ist.
Also das heißt, wenn jemand sagt, ich will nicht mehr leben, heißt das für Sie eigentlich erstmal so, ich will so nicht mehr leben. Und
genau,
nicht, ich will meinem Leben ein Ende bereiten, sondern ich will das, was ich jetzt erlebe, so soll es nicht weitergehen. Davon gehen Sie jetzt erstmal aus und so dann ins Gespräch.
Genau, das ist etwas, was wir recht häufig so erleben und wo ich immer mehr zu der Überzeugung gelange, dass viele der Menschen in so einer schweren Erkrankungssituation gar nicht, wie wir das so häufig nennen, einen Todeswunsch haben, sondern ich glaube, das sind oft Menschen, die würden sehr gerne ihr Leben weiterleben. Mhm. Nur dieses Leben gibt es eben durch die Erkrankung nicht mehr. Das heißt, anders als jetzt bei beispielsweise körperlich gesunden Menschen, ist da ja die Alternative zum Tod oder zum Suizid nicht das Leben, sondern das Sterben zu gestalten. Und ich glaube, das ist eine andere Herausforderung als bei vielen anderen Menschen.
Ja. Mein Leben, mein Tod, das eigene Sterben gestalten, sagt Alexandra Scherk. Franz Baumann ist jetzt am Telefon. Herr Baumann, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ist das eigene?
Weil es bei mir so passiert ist, wie es jetzt die Frau, die Medizinerin, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, ausgesprochen hat. Also ich bin 66 Jahre und bin letztes Jahr nach einer geplanten OP, gab es plötzlich eine Not-OP und dann bin ich immer kränker geworden und meine Verdauung hat nicht mehr funktioniert und ich konnte nichts mehr essen und ich habe immer mehr abgenommen und dann wurde ich künstlich ernährt und dann war ich so nach mehreren Wochen so kurz vor dem Verhungern und habe dann mit meiner Partnerin und meiner Tochter schon mehr oder minder entschieden also, und überlegt, was ich jetzt machen kann, wobei ich vom Bewusstsein ja immer voll da war und hatte aber immer Schmerzen und wollte dann irgendwann, habe ich gedacht, ja, jetzt reicht es, jetzt will ich auf die Palliativstation und Patientenverfügung habe ich schon immer gehabt, ich habe mich auch schon immer mit dem Thema beschäftigt, aber in der Situation war ich letztendlich hilflos, weil ich konnte selber fast nicht mehr aufstehen, nicht mehr laufen und war immer und habe bloß immer nur mit meiner Partnerin kommuniziert und das war noch dazu während Corona-Zeit und Pflegemangel. Ja. Und das war dann für die Ärzte, die haben mich dann immer bloß so angeschaut, wie wenn ich vom Mond komme, wenn ich meinen Wunsch geäußert habe. Und irgendwann hatte ich die Entscheidung getroffen, muss jetzt aber vorwegnehmen, dass es mir zu dem Zeitpunkt nach einem, zwei Tagen plötzlich schlagartig besser ging und ich gesundheitlich über lange Zeit wieder normal wurde. Also das muss ich mal kurz sagen.
Ja.
Aber trotzdem, die Situation, die Entscheidung war schon getroffen und es stellte sich irgendwie als unmögliches Problem heraus, ja, wie komme ich jetzt plötzlich aus dem Krankenhaus in der Palliativstation und da müsste erst irgendwelche, der Hausarzt müsste irgendwelche Verschreibungen machen, fragen Sie mich nicht, die haben mir gesagt, was ich jetzt alles machen müsste, ich habe dann gar nicht mehr richtig durchblickt. Und die Ärzte, also die waren zwar nicht gegen mich, aber die haben mich immer, ich war einfach hilflos in der Situation.
Herr Baumann,
und meine Partnerin war auch überfordert. Und was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Das war die große Frage.
Das finde ich eine gut von Ihnen geschilderte Szenerie, die man sich genau so vorstellen kann. Und man spürt quasi die Hilflosigkeit, wo man ja eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt sein möchte. Frau Scherk, was Herr Baumann da schildert. Was denken Sie dazu?
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Baumann, dass Sie uns das so berichten. Ich denke, Sie sprechen da zwei ganz wichtige Punkte an. Sie sprechen zum einen den Punkt an, man fühlt sich als Patient in so einer Situation, in dieser Maschinerie Krankenhaus, irgendwo ein Stück weit verloren und hilflos. Und Sie sprechen noch einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich, wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen? Sie haben gesagt, Sie haben zum einen schon im Vorfeld beispielsweise über eine Patientenverfügung sich Gedanken gemacht und vor allen Dingen, Sie haben in der Situation mit Ihrer Partnerin gesprochen. Das sind meiner Erfahrung nach ganz, ganz wichtige Ressourcen im Umgang mit so schweren Situationen. Und Sie haben gesagt, das war so eine Situation, wo da viel auf Sie eingeprasselt ist, wo es eine Notoperation gab, wo Sie Schmerzen hatten. Und genau an solcher Stelle ist Palliativmedizin vielleicht dadurch hilfreich, dass wir die Möglichkeit haben zu sagen, wir nehmen Sie auf die Palliativstation auf. Es gibt erstmal eine Optimierung, was die Behandlung der körperlichen Symptome angeht. Also solche Gedanken und Gespräche sind ja nun sehr viel leichter zu fassen und zu führen in einer Situation, wo man nicht akut durch Schmerzen belastet ist. Ja? Und es gibt eben darüber hinaus, und das meinte ich mit diesem multiprofessionellen Team, die Möglichkeit für Sie als Patient, aber eben auch für Ihre Partnerin, für Ihr Umfeld, über Gespräche diese Situation, die da so auf Sie reingeprasselt ist, etwas besser aufarbeiten zu können und Pläne zu machen, wie geht es ab jetzt weiter. Und wenn ich Sie jetzt so am Telefon höre, dann ist es ja weitergegangen.
Aber was Herr Baumann ja anspricht, ist, er wollte ja auf eine Palliativstation, aber das schien so schwierig zu sein. Wer kann einem da helfen, wenn man eben ja eigentlich in einer sehr hilflosen und überfordernden Situation ist und an und für sich schon eine sehr gute Idee hat, aber das so organisatorisch so schwer zu sein scheint? Wer kann einem da irgendwie durch diesen Dschungel helfen?
Das ist leider tatsächlich häufig schwierig und da braucht es einfach einen weiteren Ausbau natürlich von Palliativmedizin, auch in den Kliniken. In manchen Kliniken, leider noch bei weitem nicht in allen, gibt es ja Palliativstationen. In vielen Kliniken gibt es inzwischen so Palliativdienste, die auch Menschen auf anderen Stationen mitbetreuen. Es ist sicherlich ein guter erster Schritt, wenn man als Patient in einem Krankenhaus ist, zunächst mal Kontakt zu den behandelnden Ärzten zu suchen und zu fragen, ob es da eine Möglichkeit gibt, vielleicht auch Kontakt zum Sozialdienst aufzunehmen beispielsweise.
Herr Baumann sagte, dass irgendwie der Hausarzt eingeschaltet wird. Herr Baumann, ne? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollte die Station, dass irgendwie Ihr Hausarzt wieder eingeschaltet wird. Ist das ein normales Verfahren?
Ich habe ihn angerufen.
Als Hilfe.
Aus dem Krankenhaus als Hilfe. Er soll mir doch jetzt irgendwie Tipps geben oder wie ich das bewerkstelligen kann, dass ich da verlegt werde. Ja? Und da habe ich mit dem Hausarzt telefoniert. Den konnte ich erreichen. Also das war auch ein Glück, dass ich ihn überhaupt erreichen konnte am Telefon.
Genau, der Hausarzt kann da vielleicht in so einer Situation dann hilfreich sein, weil der sich natürlich in der Regel in der Region gut auskennt und weiß, wo gibt es entsprechende Strukturen, wenn die vielleicht in dem aktuell behandelnden Krankenhaus gerade nicht verfügbar sind. Ne?
Also Herr Baumann, ich bin sehr dankbar, dass Sie auch eine solch schwierige Situation eben uns geschildert haben, weil wir damit gleich auf einige Punkte gekommen sind in dem ganzen Verfahren. Dankeschön für Ihren Anruf.
Ja, bitte. Schönen Tag noch.
Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen auch. Ich glaube, Herr Rossbruch, ich habe Sie gerade gehört.
Ja.
Sie wollten noch was ergänzen?
Ja, also die Situation von dem Herrn Baumann zeigt aus meiner Sicht ganz eindeutig und klar wieder, dass wir immer noch nicht die Strukturen haben, um zu sagen, wir haben eine gute oder gar optimale palliative Versorgung in Deutschland. Deswegen fordern wir auch als DGHS schon seit vielen, vielen Jahren, dass die palliative Versorgung weiter ausgebaut werden muss. Denn viele Menschen, auch kranke Menschen, haben überhaupt gar nicht die Voraussetzungen und die Möglichkeiten, eine palliative Versorgung erstmal in Anspruch zu nehmen. Also aus formaljuristischen Gründen schon. Es gibt das Sozialgesetzbuch 5, in dem ganz eindeutig vorgeschrieben wird, wann man überhaupt eine palliative Versorgung in Anspruch nehmen kann. Zum Beispiel Heimbewohner haben überhaupt nicht die Möglichkeit, in ein Hospiz noch zu gehen, weil der Gesetzgeber sagt, naja, die sind ja schon in einer stationären Einrichtung und können da entsprechend versorgt werden. Wir wissen alle, dass die palliative Versorgung gerade in stationären Einrichtungen, also in Pflegeheimen, nicht optimal ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also wir brauchen einen weiteren Ausbau der palliativen Versorgung in Deutschland. Das ist, denke ich mir, unbestritten.
Ein Ausrufungszeichen dahinter. Stimmt, stimmt Alexandra Scherk, Palliativmedizinerin, natürlich zu. Robert Rossbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für humane Sterben. Ich begrüße am Telefon Brigitte Kaspers. Schönen guten Tag, Frau Kaspers.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Machen Sie sich Gedanken oder das ist ein Thema, das Sie also nicht wegdrängen?
Ja, ich würde es gerne immer wegdrängen, aber das funktioniert ja leider nicht immer so. Und ich habe jetzt zwei Aspekte, weswegen ich auch anrufe. Das eine ist, also ich bin frisch gebackene Rentnerin und war in meinem früheren Leben unter anderem Krankenschwester. Ah. Und das heißt, ich habe so gesehen berufliche Erfahrungen und habe auch erlebt, wie unterschiedlich Menschen sterben können. Sowohl also mit oder ohne Schmerzen, mit Ängsten oder ohne, ich sage das jetzt mal ganz grob, alleine oder mit Angehörigen, Freundinnen, Freunden und so weiter. Und das ist sicherlich für mich auch ein Grund, wo ich einfach weiß, wie ich nicht sterben möchte. Und das andere ist, dass ich hoffe, dass es mir hilft, unter anderem als Stichwort Palliativmedizin, das für mich anders organisieren zu können. Ob das jetzt alles so klappt, das wurde ja eben auch schon angesprochen, weiß ich nicht. Aber ich muss dazu auch nochmal sagen, ich lebe in Berlin und ich glaube, dass hier noch die Situation, so schwierig sie auch ist, im Zusammenhang mit Palliativmedizin, spezialisierten Pflegediensten, Hospizen, die Situation sicherlich ein Stück weit noch besser ist in Gänsefüßchen als vielleicht in anderen Bereichen. Das kommt noch dazu. Das hat aber eher so diese ganzen organisatorischen Aspekte. Und das Zweite ist, was mir wirklich am Herzen liegt, was ich allen Hörerinnen und Hörern unbedingt ans Herz legen möchte, ist, es gibt noch im Humboldt-Forum hier in Berlin eine Ausstellung und die habe ich besucht und war unglaublich beeindruckt. Die heißt Unendlich, also un-endlich, Punkt, Leben mit dem Tod. Diese Ausstellung hat mich wirklich persönlich, also emotional auch so gepackt. Und das ist eine kleine Ausstellung, die auch, ich glaube, das nennt man so neudeutsch interaktiv, also wo man jetzt nicht nur passiv irgendwo sitzt und guckt, sondern wo man auch aktiv was machen kann, unter anderem. Und ich greife nur mal drei Sachen raus. Das eine war, das ist auch alles sehr intim gestaltet, wie ich finde. Und das Erste, was mich sehr beeindruckt war, war die Möglichkeit mittels Kopfhörern. Da werden Fragen gestellt. Als Beispiel, was würdest du tun, wenn du weißt, dass es heute dein letzter Tag sein wird? Mhm. Und das ist dann räumlich so gemacht, dass man wirklich auch laut sprechen kann. Und das fand ich unglaublich, dieses Erlebnis. Oder mit wem willst du dich noch versöhnen, wenn du weißt, das ist heute dein letzter Tag?
Ja.
Das war sehr, sehr beeindruckend. Und das andere, was ich noch toll fand, war, es gab Monitore, da konnte man Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter aus der ganzen Welt hören. also auch aus unterschiedlichen, mit unterschiedlichem religiösen Hintergrund. Das fand ich unheimlich toll zu sehen, wie unterschiedlich, was es für unterschiedliche Menschen gibt, die sich als Sterbebegleiterinnen oder die das machen. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, was ich habe immer gedacht, eben auch aufgrund meines beruflichen Hintergrundes wüsste ich alles. Da gibt es eine Kabine, da setzt man sich alleine hin und dann hört man eine ruhige Stimme und die erzählt, die spricht, ich glaube, man wird auch mit du angesprochen, und die erzählt diese kurze Zeit der physiologischen Abläufe, was passiert, wenn man sozusagen in die letzte Sterbephase kommt. Ich habe erst gedacht, ich halte das gar nicht aus. Und dann war das zumindest für mich irgendwas Tröstliches. Das war so ein bisschen greifbarer.
Also sehr beeindruckend, was Sie schildern. Ja. Was ich jetzt da, vor allem wenn Sie sagen, dass Sie selber als Krankenschwester, als Krankenschwester, die damit mit Tod und Sterben ja nun konfrontiert war, dass sie trotzdem so berührt waren. Also finde ich, also jetzt als Thema jetzt auch für unsere Sendung, also dieses, wir haben ja angefangen, überhaupt über den Tod sprechen, über das Sterben sprechen, also dass das dann so per Ausstellung, also wirklich mal in die Öffentlichkeit getragen wird, Herr Rossbruch, eigentlich eine ziemlich gute Idee, oder?
Absolut, absolut und auch begrüßenswert. Wenn ich jetzt in Berlin demnächst bin, werde ich auf jeden Fall in diese Ausstellung gehen.
Ja, müssen Sie bis demnächst.
Ich glaube, die geht nur noch bis zum 26. November. Vielleicht wird sie ja verlängert.
Also Humboldt-Forum, unendlich Leben mit dem Tod.
Genau.
Frau Kaspers, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, gerne.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ja, auch allen. Danke.
Und am Telefon begrüße ich Lars Stange. Schönen guten Tag, Herr Stange.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind im Auto.
Ich bin im Auto jetzt gerade, aber ich hoffe, Sie hören mich ganz gut.
Was haben Sie zur Sendung beizutragen? Ist das Thema Mein Leben, mein Tod, ist das ein Thema für Sie?
Das ist ein Thema in der Hinsicht, also ich will das nicht als Werbeplattform benutzen. Ich mache Bestattungen in Hannover und ich habe oftmals auch Menschen, die vor ihrem Tod ja quasi dann diese Vorsorge treffen. Ja. Manche aber auch, die man dann besucht und dann im Zweigespräch, also im Vier-Augen-Gespräch quasi, dass die Angehörigen das gar nicht mitbekommen, was sie für Wünsche äußern, was dann passieren soll. Und dann gibt es auch welche, die quasi zu Hause nicht mehr gepflegt werden können und die Angehörigen sie aber ihnen versprochen haben, zum Beispiel, sie möchten sie zu Hause noch weiter pflegen und dann einfach eine Hilfestellung, es gibt ja manchmal 24-Stunden-Kräfte, da dann eine Vermittlung herzustellen, damit dann die Leute, wenn dann die örtliche und psychische Begebenheit auch der Angehörigen da ist, die dann dahingehend zu unterstützen, dass jemand friedvoll im eigenen Heim oder so zu Hause zu versterben als anonym sozusagen zu einem Zeitpunkt, wo keiner begleiten kann, in einem Krankenhaus beispielsweise, was viel in Corona auch passiert ist, was dann vielen auch eine Narbe gegeben hat.
Absolut. Was ich Sie fragen wollte, weil Bestatter, hätte ich jetzt ja gedacht, werden erst eingeschaltet, wenn jemand bereits verstorben ist und von den Hinterbliebenen. Aber Sie haben vielfach auch die Erfahrung, dass eben Lebende sich dann doch eben nicht nur mit ihrem Sterben, sondern auch mit dem Tod und also das auch genau festnehmen. Sie vielleicht so ein richtig auch guter Ansprechpartner sind.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der dann zu den Angehörigen in Schwarz kommt, weil sie mich aus dem Leben kennen. Man trifft sich manchmal auf dem Wochenmarkt, man trifft sich irgendwo im Geschäft und viele Menschen kennt man einfach aus dem Leben, in dem Leben. Und man muss dann, ich möchte ungern als der Tod, der da jetzt kommt, um die Ecke kommen sozusagen. Und deshalb hat man eine andere Basis. Das ist ein bisschen lockerer dann auch, weil man die Menschen oftmals auch länger kennt. Manchmal kennt man sie natürlich auch nicht so lange. Dann kennen einen Angehörige und man wird dann weiterempfohlen. Das kann natürlich auch sein, aber ganz viele kennt man halt vorher.
Aber was Sie gesagt haben, also manche machen das dann doch ganz mehr oder weniger heimlich vor ihren Angehörigen, weil die Reaktion kennt man ja von sich selber auch, dass jemand, eine ältere Person vielleicht sagt, Gott, weiß ich denn nicht, ob ich nächstes Jahr überhaupt noch Weihnachten erlebe und man selber dann so, ich selber dann so einen Reflex habe zu sagen, na nun, natürlich, was soll denn sein? Also Gesprächsansätze über den Tod sofort verdrängt. Das erleben Sie dann wahrscheinlich auch häufig, ne?
Also ich will mal so sagen, eher wird dieser Tod verdrängt vor den Angehörigen oftmals, also nicht immer, ne? Es kommt ja immer auf die Konstellation zu Hause an, das ist ja klar. Manche sind da in der Scham und haben dann, ich vermute, dass es so ein bisschen fast wie so eine psychologische Begleitung dann eher ist auch, sich da vorher klar zu machen und manchmal aber auch den Ja, vielleicht. Also man kann da natürlich nicht erklären, ja, also so und so läuft das ab. Das funktioniert ja nicht. Aber einfach die Frage dann manchmal auch aufzuwerfen, die Angst vor dem Tod, ja, was war vor der Geburt? Und einfach sich überraschen zu lassen. Also ich habe selbst persönlich auch eine Nahtoderfahrung gemacht. Und das will ich aber, glaube ich, gar nicht hier zum Thema machen. Und deshalb habe ich auch eine andere Draufsicht. Und Sie hatten jetzt neulich gerade so eine Apollo 8 Mission Feature, da war das eigentlich auch sehr schön erklärt, im Prinzip die Draufsicht mal zu haben und nicht nur in seiner Bubble, ja, wie man es heute so schön sagt, zu sitzen, sondern von draußen das geklärt mal drauf zu gucken. Und manche brauchen dann einfach nur mal so einen gedanklichen Anstoß, nenne ich das mal, und die Angst dann auch oftmals zu nehmen.
Die Angst
ich weiß es nicht, aber es ist besser. Man nimmt manchen die Angst und weiß es ja selbst nicht. Ich bin ja nun, auch wenn ich in dieser Profession unterwegs bin, weiß ich natürlich nicht, was danach kommt. Das ist klar. Aber die Hoffnung halt zu haben auf die Wiederauferstehung oder wie auch immer, da will ich gar nicht drauf eingehen, weil das muss jedem sich selbst überlassen sein.
Gedanken eines Bestatters, der sich eben schon auch durchaus immer professionell mit dem Tod beschäftigt. Lars Stange, Dankeschön für Ihren Anruf.
Guten Tag.
Guten Tag noch. Eine Anruferin ist Mechthild Neuhaus. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Frau Neuhaus.
Ich komme aus Lippstadt und ich muss auch sagen, man muss keine Angst vor dem Tod haben. Ich habe meinen Ehemann, vor 10 Wochen ist mein Ehemann gestorben und ich habe ihn jetzt über Jahre und Monate hier zu Hause gepflegt und begleitet. Und das war die letzte Woche, in der er gestorben ist. Das war so eine innige Zeit. Von daher muss ich sagen, ich habe bei ihm alles miterlebt. Die Ängste und ja, wie das so ist, nachts paar Mal raus. Aber gerade die letzte Woche des Sterbens, das hat uns noch einmal so nah gebracht. Und er ist so friedlich und schön eingeschlafen. Ich habe gerade schon erzählt, wir sind Kolpinger. Da habe ich gedacht, sing ihm doch noch mal das Kolpinglied. Und ich glaube, das war das Richtige, was ich gemacht habe. Denn danach, nachdem ich das gesungen hatte, da ist er gegangen.
Waren Sie begleitet? Hatten Sie Hilfe?
Ich hatte in der letzten Woche den Palliativpflegedienst da. Und der ist 3-mal am Tag gekommen. Und der Hospizkreis hatte sich auch eingeschaltet. Aber in den letzten Stunden war ich mit meinem Mann alleine. Und das war auch gut so.
Aber ich meine auch die Zeit davor. Also Sie sind begleitet worden, Hospizdienst, Palliativdienst.
Genau. Ja. Begleitet. Was heißt begleitet? Es war für mich ganz klar, dass mein Mann zu Hause bleiben würde, dass ich ihn nicht abgebe. Und so eine großartige Begleitung habe ich in dem Sinne nicht gehabt. Ich habe eine tolle Hausärztin,
Hätten Sie sie sich gewünscht? Hätten Sie sich eine stärkere Begleitung gewünscht,
nein,
Sie und Ihr
Mann? Nein, das hätte ich nicht gebraucht.
Frau Neuhaus, Dankeschön für Ihren Anruf.
Bitteschön. Okay, tschüss.
Maike Töpper-Wien schreibt uns, vom Klett Kinderbuchverlag gibt es ein ganz großartiges Buch über den Tod und über das Sterben von Anke Kuhl und Katharina von Garten. Es heißt Radieschen, die Radieschen von unten und ist sehr empfehlenswert, nicht nur für Kinder. Also ein Lesetipp, Alexandra Scherk, den Punkt nochmal anzusprechen, dieses über den Tod reden in Familien, weil das auch von unseren Hörern ja angesprochen wurde.
Ja, ganz genau. Ich würde da gerne nochmal aufgreifen, was der Herr Stange, der Bestatter, eben geschildert hat. Diese Auseinandersetzung oder eben manchmal auch fehlende Auseinandersetzung innerhalb der Familien. Und ich würde einfach gerne tatsächlich die Hörer und Hörerinnen einladen, sich wirklich mit ihren Liebsten, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das gar nicht erst in einer Situation von schwerer Krankheit, sondern tatsächlich einfach schon früher mit den Eltern, mit dem Partner, mit den Geschwistern darüber zu sprechen, wie kann denn sterben, wie kann mein Sterben, wie kann dein Sterben aussehen und was für Wünsche hätte ich für meine letzte Lebenszeit, für den Fall, dass ich erkranke, weil das einfach Dinge sind, die ja auch überhaupt nicht statisch sind, sondern das ist was ganz Dynamisches und ändert sich durch beispielsweise Erkrankungen, die hinzukommen oder so. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dieses Thema einfach immer wieder aufzugreifen.
Unsere Hörerin Christiane Krog aus Hamburg schreibt uns, ich kann, möchte jeden ermuntern und auffordern, über das eigene Sterben zu sprechen, auch wenn es zu Anfang schwierig und holprig ist. Kann ich versichern, es übt sich, schreibt sie. Ich habe irgendwann mit meiner Lebensgefährtin beim Sonntagsfrühstück oder auch beim Wein einen ganz kurzen Weg gehabt, um uns über unsere Wünsche und Ängste auszutauschen. Und aus persönlicher Sicht kann ich sagen, es entstehen keine neuen Ängste, sondern es nimmt Ängste. Das ist eben auch sehr ermutigend und genau in diese Richtung gehend. Sie haben eben was angesprochen, Frau Scherk, Herr Rossbruch, da möchte ich Sie drauf ansprechen. Also diese letzten Wünsche, den Weg festlegen, da gibt es ja diese berühmte Patientenverfügung. Da sich die Lebenssituation verändert, erschildern Sie nochmal, wie ist eigentlich mit einer Patientenverfügung wirklich umzugehen? Was muss da drin stehen? Was kann da drin stehen? Und wie genau ist es eigentlich?
Das ist eine schwierige Frage, die man nicht in aller Kürze beantworten kann. Zunächst mal ist es ganz allgemein so, eine Patientenverfügung muss eindeutig und konkret genug sein. Es gibt mittlerweile auf dem Markt sehr viele Mustertexte, insbesondere auch bei den Landesjustizministerien, die dort angeboten werden. Die können auch im Internet heruntergeladen werden. Aus dem Internet. Also da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Mustertexte, an denen man sich halten kann. Wir selbst haben auch so eine Patientenmappe, in denen Vorausverfügungen enthalten sind. Es geht ja nicht nur um eine Patientenverfügung, sondern es geht ja auch um eine Vorsorgevollmacht. Das heißt, grob gesprochen, der Inhalt einer Patientenverfügung ist, dass man dort festlegt, dass bei einer bestimmten Krankheitssituation man ganz bestimmte lebensverlängernde Maßnahmen nicht mehr möchte. Und in einer Vorsorgevollmacht setzt man einen Bevollmächtigten ein, der dann im Falle einer nicht mehr Entscheidungsfähigkeit die Entscheidungen dann für einen selbst trifft. Das muss natürlich eine Vertrauensperson sein. Mit dieser Vorsorgevollmacht, mit diesem Vorsorgebevollmächtigten verhindert man, dass man später über ein Gericht einen gesetzlichen Betreuer zugesprochen bekommt, den man vorab eigentlich nicht kennt und den man eigentlich auch möglicherweise nicht wollte.
Wo legt man denn so eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht hin, wenn man beispielsweise alleinstehend ist, damit der im Fall das alles auch gefunden wird?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn meine Erfahrungswerte sind die, meistens dümpelt diese Patientenverfügung irgendwo in einer Schublade oder in einem Aktenordner herum. Ich empfehle da immer, das an den Vorsorgebevollmächtigten, wenn er denn da ist, herauszugeben, ein Exemplar oder an einen behandelnden Arzt oder möglicherweise auch an ein Krankenhaus, in dem man des Öfteren verweilt. Wir in der Deutschen Gesellschaft für humane Sterben, wir haben für unsere Mitglieder einen sogenannten Notfallausweis gemacht. Da ist ein QR-Code drauf und mit diesem QR-Code kann man also im Rahmen einer App diesen QR-Code auslesen. Und wenn man den ausliest, hat man 1:1 den Gesamttext der Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht auf dem Handy. Das heißt also gerade auch für Ärzte, für Pflegekräfte, wenn man verunfallt in ein Krankenhaus kommt, kann man das auslesen rund um die Uhr und hat also sofort die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht da.
Da habe ich eine Frage an Frau Scherk als Ärztin. Sie sind ja auch Notfallärztin, also Notärztin. Wenn Sie zu einem Patienten kommen und da ist eben so eine Patientin, ich möchte eben am Ende meines Lebens dies und das nicht, darf sich oder muss sich ein Notfallarzt da eigentlich nachrichten? Also, denn er muss ja eigentlich auch, er ist ja zu einem Notfall gerufen.
Ja, also zunächst mal ist eine Patientenverfügung, die eine konkrete Situation abbildet, natürlich rechtlich bindend. Es ist aber eben so, und das ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung ein bisschen das Problem mit Patientenverfügungen, es ist ganz häufig so, dass die Situation, die man da vorfindet, nicht vollständig in so einer Patientenverfügung, die ja irgendwann im Voraus erstellt wurde, abbildbar ist. Und so Patientenverfügungen sind ja häufig auch sehr umfangreich und damit eben für so wirklich akute Notfälle, wo die dann oftmals gar nicht so schnell vorliegen zum Beispiel oder jetzt gar nicht in der Situation vollständig durchgelesen werden, nur begrenzt sinnvoll. Also meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, einen Vorsorgebevollmächtigten zu haben, mit dem man im Austausch ist zu seinen Wünschen und der das gut vertreten kann, ergänzend zu einer Patientenverfügung. Und gerade für so Akutsituationen ist es sinnvoll, sogenannte Notfallausweise zu erstellen. Also Es gibt die Möglichkeit, da gibt es aktuell gibt es verschiedene regionale Ausweise, die da genutzt werden. Wir sind gerade in der Fachgesellschaft dabei, auch so einen bundesweiten Notfallausweis zu erstellen, der sozusagen eine, ja, für den akuten Notfall eine Art Kurzfassung darstellt mit so Informationen, welche Diagnose liegt vor, möchte ich beispielsweise ins Krankenhaus eingewiesen werden, möchte ich, dass intensivmedizinische Maßnahmen eingewiesen werden oder nicht.
Ja.
Und möglichst auch mit einem Kontakt zu Hausarzt oder Palliativteam, damit man eben die Möglichkeit hat, da nochmal kurzfristig rückzusprechen.
Also diese Notfallausweise sind quasi in Planung, erzählt Alexandra Scherk, genau. Palliativmedizinerin. Sprechen Sie über das Sterben? Haben Sie vielleicht auch Erfahrung in Sterbebegleitung? Und ich glaube, genau in die Richtung geht die Anruferin Christina Messner. Schönen guten Tag, Frau Messner.
Ja, schönen Tag, ich grüße Sie. Ja, genau, also meine Mutter ist leider im vergangenen Frühjahr im Krankenhaus verstorben. Ich habe sie wir haben sie zu Hause pflegen können über 2 Jahre. Sie hatte also davor 2 Schlaganfälle gehabt und war seitdem mit Pflegegrad 5 auch pflegebedürftig zu Hause im Bett. Und dann gab es aber im Frühjahr eine Situation, eine akute Situation, wo sich ihr Zustand zu Hause einfach verschlechterte. Sie nicht getrunken hat und auch ihre Tabletten nicht nehmen wollte. Und da habe ich dann den Notarzt geholt. Wir sind ins Krankenhaus gefahren. Sie hat eine Infusion bekommen. Diese Situation gab es vor einem Jahr auch schon mal, weil sie zu wenig getrunken hat und dann ging es in der Regel besser, war aber in diesem Fall nicht so. Man hat sie dann stationär aufgenommen und dann hat sie leider Wasser in der Lunge gehabt. Also es gab sehr viele Untersuchungen im Krankenhaus, um immer herauszufinden, was ist eigentlich jetzt das akute Problem. Sie hat sich dann auch noch Corona eingefangen, also kurzum, es wurde immer schlechter. Und was mir aber zu schaffen macht, ist, dass die Ärzte nie klar kommuniziert haben, hat sie eine Chance, diese Corona-Erkrankung zu überstehen? Also behandelt man sie jetzt quasi, um sie wieder nach Hause auch zu entlassen? Oder zeichnet sich irgendwie ab, dass ihr Leben einfach am Ende angekommen ist? Mhm. Und diese schlechte Kommunikation der Ärzte, die macht mich immer noch fertig, weil ich mich auch irgendwie schuldig fühle, meine Mutter nicht zu Hause habe sterben lassen können.
Hatten Sie vorher ein Gespräch mit Ihrer Mutter? Also was wussten Sie über die Wünsche Ihrer Mutter Bescheid, wie sie gerne sterben wollte?
Also in den letzten Jahren hat sie aufgrund des Schlaganfalls nicht mehr so ganz klar sprechen können. Ich hatte aber zum Glück eine schriftliche Notiz von ihr, dass sie also keine Apparatemedizin mehr wollte. Mhm. Das wusste ich schon, aber ich hätte jetzt in dieser Situation gar nicht gewusst, dass es zu Ende geht, sondern habe immer gedacht, die Ärzte finden jetzt einen Grund für das Wasser in der Lunge. Dann
okay.
Kann man sie wieder behandeln.
Das ist eine, glaube ich, wirklich wichtige Frage, Frau Scherk. Wann erkennt man eigentlich, dass ein Leben jetzt zu Ende geht und möchte dann, oder dann, wer entscheidet dann eigentlich so, jetzt darf ein Mensch auch sterben?
Ja, das ist eine gute Frage. Manchmal ist das so, dass sich der Weg zum Lebensende so peu à peu abzeichnet, und ohne jetzt die Situation näher zu kennen, klingt das für mich ein bisschen so, was die Hörerin gerade geschildert hat, dass es eben immer zu einer weiteren Verschlechterung kam. Und das ist leider ein häufiges Problem, dass die Kommunikation an dieser Stelle nicht gut funktioniert. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Das ist sicherlich zum einen einfach dem Zeitmangel in den Kliniken geschuldet, der Personalknappheit. Das ist aber, glaube ich, auch, und das ist etwas, was wir beeinflussen können, der Qualifikation der Ärztinnen und Ärzte im Feld der Kommunikation, im Feld der Verantwortungsübernahme für Therapieentscheidungen und dergleichen geschuldet. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass es da zukünftig eine bessere Aus- und Weiterbildung gibt, damit eben solche Situationen möglichst vermieden werden können.
Dass wirklich klar ausgesprochen wird, welche Phase jetzt eigentlich eingetreten ist.
Ganz genau, ganz genau. Also man muss dazu sagen, das ist etwas, ich sage immer gerne, in der Medizin gibt es kein Schwarz und Weiß. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig absehbar ist, dass jemand in kurzer Zeit versterben wird. Aber dass man doch irgendwie so ein Gefühl dafür hat, dass sich die Situation verschlechtert oder das vielleicht auch an irgendwelchen Laborparametern oder Untersuchungsergebnissen festmachen kann. Und diese Kommunikation über solche Situationen, die braucht natürlich zum einen Zeit und zum anderen auch ja die Bereitschaft, sich da wirklich gemeinsam hinzusetzen und zu überlegen, wie gehen wir damit jetzt um und wie geht es da am besten weiter.
Ja.
Und dann ist vielleicht nicht immer alles aus dem großen Koffer der Medizin so der richtige Weg.
Ich hatte jetzt, Frau Messner, ich hatte Sie so verstanden, dass Sie Ihre Mutter eigentlich auch gerne zum Sterben nach Hause geholt hätten und diese Möglichkeit nicht mehr gesehen haben. Wie hätte sie das machen? Wie hätte Frau Messner das machen können? Oder hätte sie es machen können?
Naja, ich glaube, das hätte eben vorausgesetzt, dass es überhaupt ein Gespräch gibt, das ihr ermöglicht, diese Situation zu erkennen und einzuordnen. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass ihr gar nicht klar war, dass ihre Mutter sich im Sterbeprozess befindet.
Frau Messner, so war es, ne?
Ganz genau so war das. Also ich bin quasi an dem Morgen ins Krankenhaus gekommen, zusammen mit meiner Schwester. Wir hatten da noch ein Gespräch mit dem Oberarzt führen wollen über die Situation. Und dann ist meine Mutter quasi schon tot gewesen, als wir ins Zimmer kamen. Mhm. Also man hat uns nicht angerufen. Und wie gesagt, also wir sind am Vortag mit dem Gefühl nach Hause gefahren, es steht vielleicht 50-50 oder 80-20, dass sie es vielleicht irgendwie noch schafft. Aber es war mir nicht klar erkennbar, jetzt geht es zu Ende. Also sie hat zwar viel geschlafen, das schon, aber ich kann Ihnen da nur zustimmen. Also ich würde mir auch wünschen, dass es einfach zu der Standardausbildung jedes Arztes in irgendeiner Form gehört, dann auch zu sagen, so sieht es aus. Ich habe auch mehrmals darum gebeten, klarer mit mir zu sprechen. Damit kann ich besser umgehen als mit so einer unklaren Situation. Also ich habe, glaube ich, nicht das Gefühl vermittelt, dass ich jetzt das nicht wünsche, dass man mit mir darüber spricht. Gar nicht, genau im Gegenteil. Und da an diesem Punkt mit dieser Unsicherheit und dann so überrascht zu werden, dann war die Mutter eigentlich schon in der Nacht eingeschlafen. Das fand ich ganz furchtbar.
Das ist wirklich schlimm zu hören, Frau Messner. Dankeschön, dass Sie aber diesen Punkt hier so offen angesprochen haben, weil es ja etwas ist, wie Sie, Frau Schack, gesagt haben, was man wirklich abstellen kann, indem man einfach die Schulungen doch betont, Schulungen eben in der medizinischen Ausbildung. Frau Messner, danke für den Anruf.
Ich danke auch.
Ich habe eine E-Mail von Ayob Nordmann bekommen. Er schreibt, seit 4 Jahren ist er querschnittgelähmt ab dem Hals. Er ist im Pflegeheim. Er fühlt sich dort recht wohl und hat eine Pflegerin geheiratet. Und sie wird ihn bei seinem Plan der Sterbehilfe, also er möchte Sterbehilfe in Anspruch nehmen und sie wird ihn dabei unterstützen. Er wünscht sich, sein Leben selbst beenden zu können in den nächsten 10 Jahren. Also ein ganz klarer, geäußerter Wunsch nach eben Sterbehilfe, Sterbebegleitung. Unser Hörer Heinrich Neumann hat eigentlich ein ähnliches Thema. Herr Neumann, guten Tag.
Ja, guten Tag. Erstmal sehr schönes Thema für die Sendung. Und ich möchte auch nochmal alle dazu ermutigen, auch diese Thematik zuzulassen, Überlegungen darüber. Der Mensch ist, wenn nicht der einzige, aber eine der wenigen Lebensformen, die sich auch der eigenen Endlichkeit bewusst sind. Und es gibt auch immer wieder Lebenssituationen, wo es sich nicht zu leben lohnt. Vielleicht ein Kind gestorben, das Haustier weggerannt oder sonst irgendeine Katastrophe. Aber es gibt Momente, meistens da auch noch, dass auch noch Hoffnung besteht, dass man das aushalten kann. Und manches Mal ist es aber eben nicht so. Und es ist auch nicht immer damit verbunden, dass man nun unheimlich krank und sowieso schon dem Tode geweiht ist. Ich habe in meinem Fall oftmals Hilfe für lösbare Probleme sozialrechtlicher Natur angefragt. Auch in der Sendung mit Verena Bentele und Carola Reimann angerufen.
Entschuldigung, wollen wir beim Thema jetzt, ich dachte, Sie wollten auch so über das selbstbestimmte Sterben sprechen?
Ja, weil ich habe diese Überlegung durch und bin zu meiner Entscheidung gekommen. Mhm. Und da ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass in diesem Fall ein sozialpsychiatrischer Dienst keine Befugnis zu einer Zwangseinweisung hat. Und ich suche auch keinen Trost. Ich habe da meine Entscheidung getroffen und möchte das noch in geordnete Bahnen lenken und ein bisschen aufräumen. Aber was eben auch noch dazu gehört, dass wenn man hier so vielen Widrigkeiten ausgesetzt ist, dass die Welt keinen Sinn macht, dass man Opfer von Straftaten wird, auch von Behördenseite aus und andere Hoheitsträger und bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten keine.
Also Sie fühlen sich nicht unterstützt, sondern eher in
keine
dem
Hilfe findet. Mhm. Ich fühle mich sogar politisch verfolgt hier vom Landkreis Wolfenbüttel. Und werde das nicht mehr so mitmachen. Hubertus Heil habe ich dreimal persönlich gesprochen.
Herr Neumann, ich glaube, bestimmte Probleme können wir jetzt in dieser Sendung, wahrscheinlich weil wir sie gar nicht nachvollziehen können, nicht überprüfen können, werden wir sie jetzt auf gar keinen Fall ansprechen und lösen können. Also ich würde gerne, ich habe jetzt mal rausgehört, also eins auf jeden Fall wollen Sie sich nicht nehmen lassen, nämlich den Wunsch, auch über selbstbestimmte Sterben, wenn Ihnen bestimmte Sachen über den Kopf wachsen oder Sie sie nicht mehr aushalten wollen, auch offen sprechen zu können. Das ist ja eigentlich das Thema, Herr Rossbruch, was Sie in der Deutschen Gesellschaft für humane Sterben ständig besprechen.
Ja.
Was, wie auch jetzt mit der E-Mail, die unser Hörer uns geschrieben hat, wo es auch um Sterbehilfe geht. Ja. Was sagen Sie?
Ja, zunächst mal zu der Begrifflichkeit. Also ich würde es etwas konkreter fassen mit Suizidhilfe oder Suizidbegleitung, denn Sterbehilfe ist ein sehr allumfassender Begriff, der vieles beinhaltet. Also hier, so wie ich den Herrn Neumann auch verstanden habe, geht es bei ihm auch um eine Entscheidung, sich selbst das Leben zu nehmen, also sich zu suizidieren, wenn es denn soweit ist. Und das ist genau der Punkt, an dem auch die Deutsche Gesellschaft für humane Sterben ansetzt. Wenn nämlich Mitglieder dort einen entsprechenden Antrag stellen auf eine Vermittlung, wir nennen es auf eine Freitodbegleitung, dann wird das bei uns zunächst geprüft in der Geschäftsstelle. Es wird nicht geprüft die Motivlage. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil aus dem Jahre 2020 festgestellt, dass sich Suizidenten nicht rechtfertigen müssen für ihre Entscheidung. Das Entscheidende ist, dass gerade diese Menschen wohl überlegt und über einen sehr langen Zeitraum dann dazu gekommen sind, zu sagen, also ich möchte aus dem Leben gehen. Für mich sind gesundheitliche Einrichtungen, Pflegeheime keine Option. Es kann auch eine Rolle spielen, nicht nur schwere Krankheit, sondern auch Lebenssattheit. Wir haben zum Beispiel jetzt ein langjähriges Mitglied in der DGHS, das einen Antrag auf Freitodbegleitung gestellt hat, 107 Jahre alt, und das Motiv ist Lebenssattheit. Ich denke mir, das kann man in diesem Alter sehr gut nachvollziehen. Also das ist eine ganz entscheidende Option, dass es auch möglich ist in Deutschland, seit diesem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes wieder die Möglichkeit zu haben, legal aus dem Leben zu scheiden durch einen Freitod und auch hier die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen, nämlich im Rahmen einer professionellen Freitodbegleitung.
Ja, jetzt haben unsere Hörer, Herr Neumann das eine, der eben am Telefon war, Herr Nordmann ein wenig anders, ja beide das Wort eben, also selbstgewähltes Sterben, selbstbestimmtes Sterben und eben auch das Wort Sterbehilfe von Herrn Nordmann, der Mann, der eben querschnittgelähmt ist und das eben plant. Das ist ja das, was von dem Sie jetzt eben auch gerade sprechen, dass Ihre Gesellschaft dann eben Sterbehilfe vermittelt.
Ja.
Sie sagten gerade Lebenssattheit. Wie schließen Sie aber aus, dass jemand oder beispielsweise unter psychischen Problemen leidet und die vielleicht aber auch wieder vergehen könnten? Wie wird so etwas ausgeschlossen?
Naja, wir haben ein sehr hohes Sicherheitskonzept entwickelt in der DGHS. Das heißt also, zunächst werden diese Anträge von hauptamtlichen Psychologen geprüft. Es werden Unterlagen noch herbeigezogen, zum Beispiel Krankheitsunterlagen bei einer somatischen Erkrankung. Und wenn im Rahmen dieser Unterlagen, im Rahmen der Vorgespräche mit den Betroffenen festgestellt wird, dass dort möglicherweise eine psychiatrische Diagnose da ist, dann wird natürlich das nochmal besonders betrachtet, im Zweifelsfalle sogar mit einem fachärztlichen Attest. Das heißt also, es wird auch noch ein Gespräch mit einem Facharzt, mit einem Psychiater in aller Regel stattfinden, um abzuklopfen, um was für eine psychiatrische Diagnose es sich handelt, zum einen, und zum zweiten, ob trotz dieser psychiatrischen Diagnose dennoch die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit gegeben ist. Denn die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit ist die Grundvoraussetzung für die Begleitung eines Freitodes durch ein Mitglied.
Also das heißt, verschiedene Leute schauen genau darauf, ja, dass das gesichert ist. Okay. Frau Scherk, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also ich denke, zunächst mal, die Situation in Deutschland ist ja die, das hat Herr Rosbauer schon gesagt, Suizid und Suizidassistenz ist in Deutschland legal und ich denke, das ist auch gut so. Wir erleben ja jetzt immer wieder, dass es viele Diskussionen weiterhin um dieses Thema gibt und ich glaube, auch das ist gut so. Dennoch halte ich das für eine Illusion, dass man da für alle Beteiligten an diesen Diskussionen eine gute und zufriedenstellende Lösung finden wird. Und ich glaube, das ist auch leicht zu erklären, weil es gibt Menschen, die einen Suizidwunsch haben. Und unter denen gibt es welche, die das wohl überlegt haben, die da lange gefestigt sind in diesem Wunsch und für die dieser Weg alternativlos ist. Es gibt aber auch ganz viele, und das ist was, was wir häufig erleben in der Palliativmedizin, die da ganz ambivalent sind und vor allen Dingen auch oft nicht gut aufgeklärt sind über Alternativen. Und es gibt auf der anderen Seite ja das Bestreben der Suizidprävention, das ich für sehr, sehr wichtig halte. Wobei Suizidprävention natürlich nicht meint, Suizide zu verbieten, sondern vermeidbare Suizide zu verhindern. Und ich denke, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns unbedingt stellen müssen, weil das ist etwas, was ich schon für extrem relevant halte. Und ich glaube, wenn man sich diese beiden Bereiche anschaut, Menschen mit Suizidwunsch und das Bestreben nach Suizidprävention, dann wird es da eben immer Menschen in der Mitte geben, für die es keine aus ihrer Sicht optimale Lösung dieser Situation gibt.
Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Also ich stimme dem schon zu. Es gibt, das wird auch niemand behaupten, der seriös sich mit diesem Thema beschäftigt, dass es für alle Beteiligten irgendeine Lösung gibt. Es wird immer Menschen geben, für die es keine Lösung geben wird. Wobei das Entscheidende ist, ob diese Betroffenen selbst für sich eine Lösung gefunden haben oder nicht. Der große Unterschied zwischen den Patienten, die palliativ versorgt werden oder diese Optionen überlegen und den Menschen, die bei uns einen Antrag stellen, ist die, da ist so gut wie überhaupt keine Ambivalenz gegeben. Die Ambivalenz im palliativen Bereich ist aus meiner Sicht sehr groß, das sind auch meine Erfahrungswerte, aber bei unseren Antragstellern sind die Entscheidungsprozesse derart schon durchdacht, dass da so gut wie überhaupt keine Ambivalenz mehr vorhanden ist. Die Entscheidung ist wohl erwogen, ist rational und ist ganz klar, keine weitere Option. Deswegen macht auch an dieser Stelle Suizidprävention überhaupt keinen Sinn mehr bei einem Menschen, der sich klar und wohl informiert, das ist ganz wichtig, entschieden hat für einen Suizid.
Gesina Faul-Blair hat uns aus Stuttgart geschrieben. Als ich meiner Mutter vorschlug, ein Bestattungsinstitut zu besuchen, um sich mal die Sargauswahl anzusehen, um die eigenen Geschmack und Wünsche zu definieren, war sie erst gar nicht amused, konnte dann aber doch Gründe dafür sehen. Meine Erfahrung ist, dass es für die Hinterbliebenen sehr hilfreich und seelisch erleichternd ist, die Wünsche des Verstorbenen überhaupt zu kennen und nach diesen dann handeln zu können. Es ist schön, für die Hinterbliebenen im Sinne des Verstorbenen zu handeln. Es wird einem viel abgenommen und ich sehe sogar das Ganze als Liebesbeweis über den Tod hinaus. Also jetzt mal so aus Angehörigen-Sicht. Barbara Grimm schreibt uns, jeder fordert in einer Patientenverfügung eine Vertrauensperson einzutragen. Was tun, wenn es diese nicht gibt? Das Gleiche gilt für die Verfügung den Sterbeprozess betreffend. Die Situation für Menschen, die keinen Bevollmächtigten haben, gibt es scheinbar keine Möglichkeit, oder? Fragt sie. Auch eine Betreuung kann meines Wissens nicht vor dem eingetretenen Betreuungsfall begonnen haben. Haben Sie eventuell andere Informationen? Herr Rosbruch, die Frage geht sicherlich am ehesten an Sie.
Ja, also wenn keine Vertrauensperson da ist, empfehle ich immer, vor allen Dingen bei Menschen, die im Heim sind, eine sogenannte Betreuungsverfügung. Bei einer Betreuungsverfügung setze ich eine Person, die ich kenne, ein, die im Falle meiner nicht mehr Entscheidungsfähigkeit dann vom Betreuungsrichter als gesetzliche Betreuerin, als gesetzlicher Betreuer eingesetzt wird. Also ich kenne zwar eine Person, habe aber nicht dieses Vertrauensverhältnis, um dann so weit zu gehen, um diese dann als Bevollmächtigte einzusetzen. Und da gibt es eben diese Alternative der sogenannten Betreuungsverfügung.
Aber da muss man auch eine Person bestimmen, habe ich jetzt
verstanden. Ja, man muss eine Person bestimmen, also vorschlagen. Das kann eine Person sein, die einen zum Beispiel besucht in einem Heim. Eine der grünen Damen, die es da zum Teil gibt, zu der man sagen kann, ja, die zu der, da könnte die Möglichkeit bestehen, dass die für mich die gesetzliche Betreuerin ist, weil ich sonst niemand anderes kenne. Das wäre zumindest eine Option, eine Alternative, wenn keine Vertrauensperson mehr vorhanden ist.
Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Grüne Dame, was meinst du?
Ja, grüne Damen, das sind die Damen, die ehrenamtlich Heimbewohner besuchen, diese betreuen, sich mit diesen unterhalten, spazieren gehen. Auch Assistenzpersonal, das hin und wieder auch als Betreuerin dann eingesetzt wird im Rahmen einer Betreuungsverfügung. Das sollte allerdings vorher mit den Betroffenen abgesprochen werden.
Unsere Hörerin Anke Rottinghaus fragt, haben die Experten Tipps, wie man mit Angehörigen über den Tod, möglicherweise Ängste etc. sprechen kann? In meinem Fall, wie kann ich mit meiner Mutter ins Gespräch kommen, wenn sie selber Ansätze macht und es nicht im Gespräch wegschieben und beschwichtigen? Also eigentlich ein bisschen so der Tipp für sich selber, wenn die Mutter oder der Vater von alleine schon den Tod anspricht. Haben Sie da einen Tipp, Frau Scherk?
Naja, also ich glaube, das ist ja eigentlich die optimale Ausgangssituation für solche Gespräche, wenn das schon von den Eltern jetzt in dem Fall angesprochen wird. Also da würde ich tatsächlich empfehlen, das wirklich nicht beiseite zu schieben, sondern diese Ansätze aufzunehmen und damit eben dieses Thema aufzunehmen. Natürlich in einer Situation, wo man einfach auch die entsprechenden Rahmenbedingungen hat, sich ein bisschen Zeit nehmen kann für so ein Gespräch und das eben auch nicht in einem Gespräch abzuhandeln, sondern da weitere Gespräche folgen zu lassen. Ja.
Und sich vielleicht eben auch klar zu machen, was eine Hörerin, glaube ich, vorher oder ein Hörer vorher angesprochen hat, was es einem selber gut tut, Dinge dann eben auch zu wissen, sich das klar zu machen.
Also ich kann das vielleicht so ein bisschen aus der Perspektive, ich arbeite derzeit auf einer Intensivstation und sowohl da als auch so in der Notfallmedizin erleben wir ja ganz häufig Situationen, wo es akut zu einem Problem gekommen ist und davor ist nun mal niemand geschützt. Und dann kann der, um den es geht, sich häufig selbst ja gar nicht äußern. Und dann ist es einfach wahnsinnig hilfreich, auch für die oder gerade für die Angehörigen, wenn es im Vorfeld solche Gespräche mal gab. Und das betrifft ja jetzt nicht nur Menschen, die schon vorher erkrankt sind. Also wenn in so einer Situation Angehörige wissen, wir haben darüber gesprochen und ich weiß, was meine Mutter sich wünschen würde oder nicht wünschen würde.
Dass man sich natürlich das einfach klar macht.
Eine extreme Sicherheit und Entlastung, ja.
Herr Rosbruch, Sie wollten noch was anfügen.
Ja, man sollte einfach offensiver mit diesem Thema umgehen. Nicht nur innerhalb der Angehörigen, der Verwandten, sondern auch innerhalb von Freunden, Freundeskreise. Also bei uns gibt es kein Abendessen mit Freunden zusammen, ohne dieses Thema Endlichkeit anzusprechen. Das wissen alle. Und darüber wird ganz offen diskutiert.
Und das sind dann auch keine traurigen Abende?
Und das sind keine traurigen Abende. Also ich bin sicherlich kein morbider Typ, sondern eben ein sehr lebenslustiger Mensch, aber gerade deswegen, weil ich mich mit meiner Endlichkeit auseinandersetze.
Also Frau Töpperwien, nehmen Sie das einfach, Frau Rottinghaus war das, nehmen Sie das mit quasi, also auch für sich selber eben zu wissen, wenn ich mich diesem Gespräch stelle, das hilft mir letztlich auch, nicht nur meiner Mutter. Verena Maretzky schreibt übrigens, bitte sprechen Sie die letzte Hilfekurse an. Gerade vorgestern habe ich selbst einen dieser vierstündigen Kurse absolviert und finde, dass ein tolles Angebot ist, niederschwellig, guter Einstieg ins Thema und mit der Botschaft, letzte Hilfe ist genauso wichtig wie erste Hilfe. Frau Scherk, können Sie mich aufklären? Letzte Hilfe? Also, ich wusste gar nicht, dass es da Kurse gibt, ehrlich gesagt.
Ja, das ist so ein bisschen daraus entstanden, dass wir dass ja früher das Sterben und der Tod sehr viel mehr in die Familien, in den Alltag und so weiter gehört und dass man damit einfach ja auch mehr vertraut war. Und das ist uns, glaube ich, ein Stück weit verloren gegangen. Und die Idee dieser Letzte-Hilfe-Kurse ist es eben, das grundlegende Wissen über Sterben und Tod wieder den Menschen näher zu bringen.
Ja. Helmut Dürr ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Dürr.
Ja, grüß Gott, hier ist Helmut Dürr aus Nürnberg. Ich rufe an, weil ich die Sendung seit vielen Jahren höre. Und auch in dieser Sendung, Frau Heidel, geht es sehr viel um das Thema, wie geht ein Patient damit um, was beschäftigt ihn, wenn es zum Lebensende geht. Es geht um Erledigungen, sage ich mal, um Vollmachten, um Verfügungs Machten, es geht um die körperlichen Dinge. Da kümmern sich Ärzte und Palliative sehr gut darum. Und das finde ich auch ganz wunderbar und ganz wichtig, da ich eben Klinikseelsorger ehrenamtlich bin, ist es bei mir so, dass mir die Seele, also mir ist aufgefallen, dass die Seele eines Menschen, eines Patienten ebenso wichtig ist.
Ja.
Das heißt, es kommt erst einmal darauf an, in welcher Umgebung, in welchem Umfeld der Patient lebt. Ist er alleine? Hat er niemanden zum Reden? Hat er niemanden, mit dem er sich austauschen kann? Oder hat er Angehörige, die er vielleicht nicht belasten will, wo er auch nicht so ausbricht, was ihn abends, wenn es nicht ausgeht, so beschäftigt? Und da mache ich einfach die Erfahrung, dass es für fast alle Menschen hilfreich ist, wenn sie das Angebot kriegen, sich Zeit zu nehmen, das Thema, was sie bedrückt, anzusprechen mit Offenheit. Und weil sie wissen oft selbst nicht konkret, was sie eigentlich wollen. Sie sind eigentlich überfordert von dem Klinikalltag und von den ganzen Erledigungen und dem Drumherum.
Also die Seele nicht außer Acht lassen und eben tatsächlich genau, wie wir es allerdings auch in einigen Beiträgen jetzt auch schon angesprochen haben, auf die Gefühle achten und auf die Emotionen achten. Wenn Sie sagen, Sie sind Klinikseelsorger, dann sprechen Sie doch sicherlich auch den Glauben an und viele Menschen finden dort auch Trost.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Nein?
Ah. Der Glaube spielt sicherlich, da, insoweit gebe ich Ihnen recht, eine wichtige Rolle, aber nicht bei allen Menschen. In erster Linie, es kommt natürlich auf das Alter und auf die soziale Herkunft an, aber bei den meisten Menschen ist wirklich das tatsächliche Ich, also wichtiger als der Glaube. Die wollen einfach sich aussprechen, die wollen jemanden erzählen. Mhm. Wenn jemand den Glauben anspricht, ist es natürlich sehr hilfreich. Da gibt es auch wieder einen Weg, sich dem Patienten zu nähern, dass er sich öffnen kann. Aber viel wichtiger als der Glaube, obwohl wir ökumenisch sind, ist der einzelne Mensch, der jetzt nur eher gesehen werden will. Und der will nicht irgendwelche Abbilder oder sonst was, jetzt Geschichten erzählt bekommen oder Gleichnisse.
Sondern
oder
selber gesehen werden.
Richtig. Mhm. Er will gesehen werden. Und er will Vertrauen gewinnen. Und vielleicht will es, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich von Stationen zu Sterbenden gerufen werden, die jetzt erst kurzfristig eine negative Diagnose bekommen haben oder also sich erst ganz frisch mit diesen Gedanken beschäftigen müssen. Mhm. Es gibt aber auch natürlich welche, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen. Und insofern gibt es keinen Einzelfall.
Es gibt immer nur Einzelfälle, meinen Sie? Es gibt immer nur Einzelfälle, man muss auf den einzelnen Menschen eingehen. Und Sie eben als ehrenamtlicher Klinikseelsorger haben genau für diese Gespräche dann ein Ohr. Herr Dürr, danke, dass Sie uns das davon erzählt haben. Also um auch nochmal zu sagen, die Gespräche am Lebensende, wie wichtig sie sind für den ganz einzelnen Menschen. Herr Dürr, danke für den Anruf.
Herzlich danke Ihnen, Frau Scherk und Herrn Rosbrucker auch. Dankeschön.
Jurist für Gesundheits- und Medizinrecht, Präsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Am Telefon begrüße ich Sabine Buchner. Schönen guten Tag, Frau Buchner.
Ja, guten Tag.
Sie warten schon eine ganze Weile, aber Ihnen liegt etwas auf dem Herzen.
Ja, genau. Ich wollte halt warnen, dass es in Deutschland immer noch so ist, wenn man sich irgendwo outet als Lebenssatt oder Suizid. Gefährdet oder wie man immer das nennen müsste, todeswillig, dass man mit Polizeigewalt in die Psychiatrie verfrachtet wird. Und es ist so aus eigener Erfahrung, die Psychiatrie ist kein Ort der Suizidprävention. Also ich bezweifle ernsthaft, dass die Psychiatrie Menschen, die lebenssatt sind, irgendwelche Wege aufzeigen kann.
Mhm. Frau Buchner, erklären Sie mir einmal, weil ich habe mit diesem Begriff lebenssatt, den möchte ich gerne noch mal etwas näher verstehen. Was verstehen Sie unter lebenssatt?
Ja, wenn halt die Lebensbedingungen untragbar sind und nicht selbstständig zu verändern. Mhm. Das kann im Sinne von einer Krankheit, von einer schweren Behinderung sein. Mhm. Unsere Sozialsysteme sind ja nicht gerade sehr behinderten- und krankenfreundlich. Mhm. Zum Thema Hilfsmittel, wenn man da ständig prozessieren muss, überlegt sich halt einer dann schon, ob er eben bei den Toten nicht besser aufgehoben ist.
Wenn Sie das so sagen, dann fällt mir natürlich ein, dass das für uns als Gesellschaft doch eigentlich ein sehr, sehr, sehr riesengroßes Problem ist, dass wir offenbar vielen Menschen nicht helfen können, sodass sie aus diesem Grund, weil sie keine Hilfe bekommen und sich alleingelassen fühlen, eher einen Tod wünschen, oder?
Ja, Ausgrenzung, Einsamkeit, soziale, ökonomische Probleme, das sind alles Faktoren, die das Leben lebensunwert machen und in der Gesamtheit eine Art von Lebenssattheit und Todeswünsche hervorrufen. Mhm. Das ist so und jemand, der das bestreitet,
Nee, ich will es nur verstehen. Also ich will das gar nicht bestreiten, Herr Rossbruch.
Ja, ich kann die Frau Buchner.
Das hat nichts mit Depression zu tun, hat was mit Lebensumständen zu tun, die nicht veränderbar sind.
Ja, okay. Ja, ich kann die Frau Buchner völlig verstehen und das gut nachvollziehen. Ich würde allerdings den Begriff der Lebenssattheit etwas anders definieren noch, nämlich man hat ein erfülltes Leben gehabt und aufgrund der altersbedingten Umstände erkennt man, dass es jetzt eigentlich nur noch bergab geht und man ist mit diesem erfüllten Leben zufrieden und möchte jetzt unter diesen Bedingungen gehen.
Das ist aber das Gegenteil aber eigentlich.
Das wäre eigentlich das Gegenteil, ja. Aber ich kann die Motive und die Beweggründe, die es in der Tat gibt, die Frau Buchner geschildert hat, absolut nachvollziehen. Auch hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, auch diese Motive können von der Gesellschaft und von Organisationen nicht hinterfragt werden. Man muss, wenn man mit diesen Motiven gehen will, auch die Möglichkeit haben, auch mit diesen Motiven sich suizidieren zu können. Zur Problematik Psychiatrie, auch da haben wir tatsächlich negative einschlägige Erfahrungen gemacht, weil Mitglieder sich zu früh gegenüber falschen Stellen, insbesondere gegenüber ihren Hausärzten, geoutet haben und gesagt haben, dass sie beabsichtigen zu gehen und die Hausärzte dann mit dem Verstoß gegen ihre Schweigepflicht tatsächlich die Sache weitergegeben haben an die zuständigen psychiatrischen Dienste und die Betroffenen tatsächlich auch eingewiesen worden sind.
Ist das aber nicht aus wahrscheinlich dem Grund gewesen, dass der Hausarzt helfen wollte?
Ja, das ist die große Frage, ob da nicht mehr Paternalismus eine Rolle spielt als wirklich positives Helfen. Denn man muss auch als Hausarzt zur Kenntnis nehmen, dass der Patient eine selbstbestimmte Person ist, die selbstbestimmt für sich entscheidet, was sie möchte. Aber vielleicht noch ein Punkt zur Psychiatrie und zur Einweisung. Wir haben leider Gottes in Deutschland, da ist das Ausland wesentlich weiter wie wir, immer noch eine Schulpsychiatrie, bei der das Narrativ gilt, wer sich suizidieren will, der muss psychisch krank sein. Und das ist natürlich falsch. Und das ist nachweislich falsch. Und von diesem Narrativ müssen wir in der Psychiatrie in Deutschland unbedingt wegkommen.
Also hat Frau Buchner ein wichtiges Thema angesprochen. Danke schön dafür. Bettina Türk ist am Telefon.
Ja, guten Morgen. Ich wollte noch was sagen. Das bin jetzt etwas überrascht worden, weil ich nebenbei noch etwas anderes mache.
Weil Sie auch schon lange warten. Danke dafür.
Und ich arbeite selbst auch seit ein paar Jahren schon im Krankenhaus. Ich bin gelernte Altenpflegerin, aber. Und was heißt aber? Egal. Und ich wollte noch was zu dem Thema mit Tod im Krankenhaus, also Sterben im Krankenhaus sagen. Ja. Und zwar habe ich also beide Seiten schon etwas, Gott sei Dank, erleben dürfen. Also auf chirurgischen Stationen zum Beispiel ist das mit dem Sterben einfach eine ganz schnell abhakende Sache. Also da wird weiter gar nicht drauf eingegangen. Da sind die Pflegekräfte und die Ärzte auch überhaupt nicht geschult. Ich arbeite jetzt im Moment auf der geriatrischen Station.
Sie wollen damit sagen, dass da das Thema Sterben nicht besprochen wird?
Genau, okay. Also da wird der Leichnam sozusagen, da wird die Pathologie angerufen, klar werden auch die Angehörigen angerufen, aber bis die Angehörigen meistens da sind oder da sein können, ist der Leichnam meistens schon weg. Weil es muss ja wieder ein Bett frei werden. Und da muss ja wieder der nächste Patient. Es geht ja dann auch um die Lebenden und nicht um die Toten, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja. Mhm. So,
aber Sie erleben es auch anders.
Sozusagen.
Auf anderen Stationen.
Das ist jetzt mittlerweile auf der geriatrischen ein bisschen besser geworden. In dem Zuge, dass die Ärzte dann schon auch ein bisschen mehr auf die Wünsche der Angehörigen eingehen, also dass manche Angehörigen zum Beispiel auch dort übernachten können, wenn die Möglichkeit da ist, auch immer im Rahmen, es ist eine Möglichkeit da, oder wir können eine schaffen, oder halt eben auch, dass die Ärzte versuchen, mit den Angehörigen darüber zu sprechen, wie die nächsten Schritte sein könnten oder was der Patient eventuell für Sterbephasen haben könnte. Da ist aber die Medizin, also die konventionell ausgebildeten Mediziner sind da überhaupt nicht geschult. Da muss ich meinen Vorrednern recht geben. Da ist das in der Altenpflege halt ganz anders. Da können wir halt ein bisschen mehr agieren oder auch dazu beisteuern, sage ich jetzt mal so. Auch mit den Sterben.
Kommen Sie eigentlich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen darüber ins Gespräch? Das würde mich auch interessieren, weil ich meine, dass gestorben wird, sowohl auf der chirurgischen als auch in den Abteilungen. Wie kommt man da ins Gespräch oder gar nicht?
Also das Problem ist einfach, dass wir nicht so viel Zeit haben. Mhm. Also es wird uns einfach auch die Möglichkeit, darüber zu reden, nicht oder damit auch manche Kollegen können ja auch sehr schwer nur damit umgehen, dass uns diese Möglichkeit gar nicht gegeben wird, darüber zu sprechen oder in einer Teamsitzung oder Supervision oder keine Ahnung, das aufzuarbeiten.
Ja. Frau Scherk, Sie erleben ja genauso Krankenhausalltag. Stimmen Sie Frau Türk in den Beobachtungen zu?
Ja, also was ich bestätigen kann, das ist, dass an vielen Stellen der Tod ein Stück weit ausgegrenzt wird. Ich glaube, das ist auch das, was Frau Türk sagen wollte, also auch in der Kommunikation. Und das hat natürlich eine ganz dramatische Konsequenz. Ich glaube, Hintergrund dessen ist häufig, dass das Sterben eines Patienten immer noch ein Stück weit als persönliches Versagen des behandelnden Arztes oder der Ärztin wahrgenommen wird. Und wenn man das weiterdenkt, führt das natürlich dazu, dass einfach auch ganz viel Übertherapie stattfindet, weil man versuchen möchte, diesem Tod zu entgehen. Und das ist ja genau das, wovor viele Menschen Angst haben, vor Übertherapie am Lebensende und davor ausgeliefert zu sein. Und wenn ich sehe, dass es das aus meiner Sicht der relevanteste Aspekt in dieser ganzen Diskussion um gutes Sterben, wenn ich sehe, wie viel hochaltrige, multimorbide Menschen auf Intensivstationen liegen oder wenn ich sehe, wie viel Notarzteinsätze in Pflegeheimen stattfinden, dann ist das, glaube ich, etwas, dem, wo wir ganz dringend hingucken müssen, dem wir uns widmen müssen. Und das ist aus meiner Sicht auch, um da wieder den Bogen zu schlagen, ein wichtiger Baustein von Suizidprävention. Also wenn wir an der Stelle besser wären, dann würde es, glaube ich, zu vielen Suizidwünschen gar nicht kommen.
Also wenn es ein Sterbenlassen geben könnte im Krankenhaus.
Genau. Ganz genau. Es gibt ja an vielen Stellen die Möglichkeit, zum Beispiel Therapien zu begrenzen oder bestimmte Therapieschritte gar nicht erst einzuleiten, um dann einfach auch auf natürliche Art zu versterben. Und auch das ist ja Suizidprävention. Und wenn man damit vermeiden kann, dass Suizide stattfinden, die so als letzter Ausweg gewählt werden, die ja aber immer eine Belastung für Angehörige zur Konsequenz haben, die immer zur Konsequenz haben, dass das ein nicht natürlicher Tod ist, dass die Polizei kommen muss und so weiter. Dann wäre das natürlich sehr wünschenswert. Ne?
Also ich gebe Frau Scherk insofern recht, als sie sagt, also wir müssen die Strukturen und die Verhältnisse in den Einrichtungen verbessern. Das ist so. Also die Strukturen gerade verschlechtern sich aus meiner Sicht derzeit sogar. Wir haben noch nie so viel unqualifiziertes Personal in den Heimen gehabt. Also weil examinierte Pflegekräfte fehlen. spielen, nicht nur in den Heimen, auch in den Krankenhäusern. Also die Qualität der pflegerischen Leistungen, gerade in den stationären Einrichtungen, in den Pflegeheimen, aber auch im Krankenhaus, baut sich kontinuierlich ab und wir müssen genau zum Gegenteil kommen. Das sind hausgemachte Probleme im Gesundheitswesen. Also wenn man weiß, dass vor 20 Jahren Krankenpflegeschulen und Altenpflegeschulen abgebaut wurden, weil die aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht rentabel waren, dann weiß man, dass irgendwann ein Pflegenotstand entsteht.
Also können wir dann nur wieder
bei Ärzten. Ja.
Ein großes Ausrufezeichen machen, dass da eine Veränderung notwendig ist. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, der auch genau eigentlich da diese Informationen oder wie eben der Arbeitsalltag tatsächlich auch palliativ, der palliativen Versorgung ist, vielleicht mit uns noch teilen möchte.
Frau Türk, eine ganz kurze,
ja, weil wir enden.
Kurz nur. Ich wollte nur noch mal drauf eingehen, was vorhin gesagt wurde, dass man nicht mehr gewohnt ist, also früher ist zu Hause geboren worden und gestorben worden. So dieser Werdegang, wie ich in diese Welt komme und wie ich in diese aus dieser Welt wieder ausscheide, also der Körper, ist uns einfach nicht mehr so gegeben. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch so viel Angst davor.
Frau Türk, Dankeschön für Ihren Anruf.
Ein schönes Wochenende noch.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen auch und begrüße als letzten Hörer Detlef Groß hier am Telefon.
Ja, guten Morgen aus Diepholz. Ich arbeite in Diepholz beim SAPV. Das ist die Abkürzung für spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Bedeutet, wir fahren raus zu, ja, Kunden sind es ja heute, nicht mehr Patienten, die wir dann aufgrund der nicht mehr heilbaren Erkrankungen bis zum Tode versorgen. Mhm. Und das sagte die Rednerin gerade, ist bei mir andersrum. Ich habe eigentlich täglich mit Leuten zu tun, die doch zu Hause sterben wollen und dürfen. Mhm. Und was mich doch immer wieder erschreckt, auch im täglichen Ablauf, ist, dass die Leute so wenig aufgeklärt sind, was palliativ bedeutet, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, palliativ versorgt zu werden.
Ich glaube, da laufen Sie offene Tore bei Alexandra Scherk ein. Und vielleicht haben wir ja mit unserer Sendung ein bisschen was da an Aufklärung leisten können und auch mit Ihrem Aufruf, Herr Groß.
Ich hoffe. Ja. Ganz kurz, wenn die Zeit da ist, die letzte Rednerin sagte ja auch, die Qualität in der Pflege lässt immer mehr nach. Wir kriegen gar keine Leute. Das hat ja Gründe. Erstmal ist dieser Beruf immer noch viel zu mies bezahlt, gemessen an anderen Berufen. Die Arbeitsbedingungen sind oft eine Katastrophe. Ich liebe die Sache, aber es ist auch eine enorme Anspannung. Man hat Frühdienst, man hat Spätdienst, man wird nachts rausgerufen. Und das will heute keiner mehr machen.
Herr Groß, umso mehr vielleicht auch der Dank von dieser Seite für Menschen, die wie Sie es machen. Also vielen Dank für den Anruf und den Hinweis auch nochmal. Und damit schließen wir vielleicht unsere Sendung ganz einfach. Wenn ich Sie frage, Frau Scherk, was wünschen Sie sich am allermeisten zu dem Thema mit einem Satz?
Ich wünsche mir, dass wir nicht aufhören, darüber zu sprechen und das in Zukunft auch noch intensiver tun. Und ich würde gerne an der Stelle, weil Herr Groß das eben ansprach, noch einmal darauf aufmerksam machen. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin eine Öffentlichkeitskampagne, Das ist Palliativ. Da gibt es eine Homepage zu und da würde ich gerne tatsächlich alle einladen, diese Homepage mal zu besuchen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Da ist auch nochmal verlinkt auf den Wegweiser Hospiz und Palliativversorgung. Da ist verlinkt auf Möglichkeiten zur Vorsorgeplanung.
Sagen Sie einfach nochmal, wo man hingucken soll, dann haben wir das nochmal und kann selber schauen.
Das ist Palliativ.
Das ist Palliativ. Genau. Herr Rosbruch, Sie haben das Schlusswort.
Ja, also ich wünsche mir, dass wir wesentlich ungezwungener, freier und liberaler über diese Thematik diskutieren. Nicht nur über die Thematik der eigenen Endlichkeit, sondern auch über die vielfältigen Möglichkeiten, selbstbestimmt und autonom aus dem Leben gehen zu können.
Alexandra Scherk, Palliativmedizinerin, Robert Rosbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für humane Sterben. Dankeschön für Ihre wertvollen Hinweise, Tipps, für das Fragen beantworten, für die Zeit, die Sie hier uns gespendet haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Mein Leben, mein Tod, wie wollen wir sterben? Das war unsere Sendung hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.